Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem Nushu Podcast. Und wie schön, dass du auch in dieser Woche wieder dabei bist. Mein Name ist Melli, für alle diejenigen, die uns das erste Mal hören. Ich bin Gründerin von Nushu und Nushu ist ein Netzwerk für ganz viele wunderbare, ambitionierte Frauen, die gemeinsam mit all den anderen Frauen wiederum für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen. Und Kraft meines Amtes habe ich jede Woche die Ehre, mit richtig spannenden und inspirierenden Frauen zu sprechen. Und in dieser Woche ist Leila Pedaisch bei mir zu Gast. Sie zählt als Gründerin und Kreativchefin vom Modelabel Lala Berlin zu den erfolgreichsten deutschen Designerinnen. Geboren in Teheran, flüchtete sie mit ihren Eltern vor der Islamischen Revolution nach Deutschland. Die neue Kultur, Sprache und Lebensart eröffneten der damals Neunjährigen eine völlig andere Welt. Wir sprechen über Solidarität im Business, warum D2C, Direct to Consumer, nicht der Weg für sie ist, ein Unternehmen zu führen, und über ganz viele andere spannende Punkte, die uns noch so begegnen werden. Hallo liebe Leila, ich freue mich sehr, dich heute hier bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Schön, dass du bei uns bist.
Hallo Melli, ich freue mich auch sehr.
Hallo, wo erwischen wir dich denn gerade?
Ich bin tatsächlich heute für euch zu Hause geblieben. In Berlin, Charlottenburg, und genieße die schöne Aussicht und das wahnsinnig erquickende Wetter hier.
Ich höre einen kleinen Hauch Pessimismus aus deiner Stimme, wenn du über das Wetter sprichst in Berlin.
Ach, jetzt, was ist denn Mitte Februar? Nee, 21. Februar. Ja. Frühling kommt in weniger als einem Monat. Insofern, die Tage werden länger, es ist heller und ich glaube auch einige Sonnenstrahlen dürfen wir vielleicht die nächsten Tage mal erwischen. Ist ja ein bisschen schwierig in Berlin, weil du hast ja einfach immer so eine November bis einschließlich Ende Februar oder noch Mitte März hast du eigentlich hier so eine Decke, die dir die Sicht und auch deine Laune genau dahin treibt, wo du sie nicht haben willst. Insofern ein schönes Thema.
Ein absolut schönes Thema, aber ich kann es total gut nachvollziehen, weil mir geht es einfach auch so viel besser, wenn das Wetter schöner ist. Also das ist Sonne ist Energie, pure Energie.
Hat sogar meine Tochter gesagt, die ist
ja
dann. Ja, die meinte, Mami, wenn die Sonne scheint, geht es mir viel besser.
Ich so, ja. Ja, so ist es halt am Ende des Tages. Leila, sag mal, wenn du sagst, du bist extra für uns zu Hause geblieben, wo wärst du denn sonst jetzt? Es ist 13.42 Uhr an diesem schönen Dienstag im Februar. Wo wärst du normalerweise?
Vielleicht wäre ich jetzt hier irgendwo auf der Straße beim Einkaufen oder bei der Arbeit. Nein, wahrscheinlich wäre ich bei der Arbeit. Aber ich hätte auch da natürlich den Podcast machen können, aber ich habe hier in Charlottenburg den nächsten Termin im Anschluss, insofern habe ich gesagt, ich bleibe jetzt hier zu Hause, damit es schön ruhig ist und wir wir die Aufzeichnung machen können.
So machen wir das. Jetzt würde mich natürlich tierisch interessieren, ob du einen Kaffee vor dir hast. Und falls du ein Heißgetränk vor dir hast, wie trinkst du es?
Ich trinke schon mal keinen Kaffee von Haus aus, weil den vertrage ich nicht, leider. Ich trinke jetzt gerade eine heißen Ingwer. Und zwar habe ich eine halbe Ingwer klein geraspelt oder beziehungsweise mit dem nicht raspelt, sondern geschnitten und mit heißem Wasser und einem Schuss Zitrone.
Daran scheiden sich auch die Geister, ob man Ingwer schälen muss oder nicht. Welche Fraktion bist du?
Mir ist es total egal, Hauptsache gewaschen. Ich schäle es nicht, wobei das stimmt überhaupt nicht. Ich habe den heute mal ausnahmsweise geschält. Aber
siehst du.
Wenn du den in Tee machst, finde ich, brauchst du den nicht zu schälen.
Ja, sehe ich ganz genauso, aber die Diskussion hatte ich schon das eine oder andere Mal. Okay, hätten wir auch das geklärt.
Beim Essen würde ich es schälen, weil dann, wenn der richtig durchgeschmort ist, ist der ja auch köstlich. Und da will man die Schale nicht unbedingt mitessen.
Ja, da hast du recht. Dann gibt es auch eher so dieses holzige Gefühl im Mund, das mag man nicht. Kennst du auch diese Holzlöffel, die es manchmal jetzt zu To-Go-Gerichten gibt? Die machen auch so ein ähnliches Gefühl im Mund, zumindest bei mir.
Die Holzlöffel, ja, kenne ich, logisch.
Genau. So, aber lass uns mal kommen zum Business, zu deinem Business. Du machst ja viele schöne Sachen. Willst du uns mal so ein bisschen abholen? Ich kenne deine Brand ja schon ewig und bewundere sie auch schon ewig. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, was du alles tust. Aber für all die Menschen, die deine Brand noch nicht kennen, magst du uns da einmal kurz durchführen?
Ich mache im Grunde genommen seit mehr als 10 Jahren, sind 15 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr.
Das müssen mehr als 10 sein.
Es sind auf jeden Fall mehr als 10 Jahre, nee, diese Vollkollektion. Also ja, ja. Angefangen mit Accessoires und dann ging es weiter mit nur Tüchern und handgestrickte Pulswärmer und Mützen, also Accessoires tatsächlich. Und dann ging es weiter mit bedruckten Hoodies und jetzt schon seit mehr als 10 Jahren, 15 vielleicht, mache ich eine Vollkollektion. Das heißt, es deckt alles ab von Unterteil, Oberteil, Outdoor, Indoor und ist im Grunde genommen ein Produkt, das du jeden Tag tragen kannst, von morgens im Büro, als auch wenn du es dann umgestylt mit den richtigen Schuhen genauso gut tragen kannst beim Ausgehen. Kannst du sogar vielleicht das ein oder andere Teil für ein Red Carpet benutzen. Ansonsten ist es für mich my everyday wearing und sich wohlfühlen, nicht, da gibt es so ein schönes, effortless. Mhm. Ein schönes englisches Wort, was man, finde ich, nicht so gut auf Deutsch übersetzen kann.
Mein Lieblingswort aus dem Schwedischen ist, da gibt es auch kein Pendant für, ist Kaffeesügen, das heißt sowas wie Kaffeedurst. So, ich meine, jetzt trinkst du natürlich keinen Kaffee, aber das finde ich auch so ein treffendes Wort, weil manchmal hat man einfach exakt Lust auf diesen Kaffee. Punkt, aus, Ende. So.
Gab es doch sowas Ähnliches, gab es doch mal in einer Zeit lang, wie hieß das, Yapping oder nee, habe ich vergessen schon.
Was macht Yapping?
Nee, nicht Yapping, das hieß anders.
Ach so.
Also, wenn man Lust auf irgendetwas hat.
Ah, so ein Hyper.
Wie?
So ein Hyper oder so?
Hyper, ja.
Ja.
Das ist noch was anderes, was noch erfundener war. Aber ja, wahrscheinlich ist das dieser Hyper.
Genau. Ja. Okay, also wie du bist im Bereich Fashion, das haben wir jetzt verstanden. Ist der Weg in der Mode ein üblicher, wenngleich es ja schon relativ unüblich überhaupt ist, eine eigene Brand zu launchen bei all dem Wettbewerb, würde ich jetzt mal behaupten. Liege ich damit richtig?
Ja.
Darauf aufbauend würde ich gerne von dir wissen, inwiefern das ein üblicher Weg ist, sich sozusagen immer weiter fortzuwagen. Also von du begannst mit Accessoires und jetzt hast du eine Vollkollektion und das war ja ein Prozess.
Das war ein Prozess. Also ich glaube, jeder Werdegang ist ja individuell und anpassungsfähig, je nachdem auch, was du selber sozusagen von Hause aus an Kapazität als auch Wissen, Know-how mitbringst. Ja, also ich glaube, alles ist möglich heutzutage, vor allem innerhalb der letzten 15 Jahre, wo die Digitalisierung seinen Weg so extrem angenommen hat, sagen wir mal auch noch die letzten 10 Jahre, wo so viel fortschrittlicher Zusatz noch dazu gekommen ist, das beschleunigt und diese ganze Welt, wie mal irgendwann mal was funktioniert hat, als ich noch denken konnte. Insofern ist eigentlich ja alles möglich, ja. Und mein Werdegang war einfach bedingt dadurch, dass ich ein Quereinsteiger war. Ich habe Business studiert, bin aber, das war mir nicht zu dröge, aber doch, vielleicht war mir Business zu dröge und war nicht das, was ich eigentlich wollte vom Herzen aus. Bin dann aber als Redakteurin zum Fernsehen und erst nach 7 Jahren Fernsehen machen und Redaktionen und sozusagen mich journalistisch irgendwie auszuleben, bin ich ja zu Mode gekommen. Out of coincidence, also irgendwie, ich habe immer gesagt, wie die Jungfrau zum Kind. Also es war jetzt kein geplanter Einstieg in die Modebranche, weil meine Eltern ein Riesenunternehmen hatten und ein Vorbild waren oder weil ich immer auf Karl Lagerfeld geguckt habe und gesagt habe, ich möchte genau das Gleiche erreichen. Ich bin da irgendwie reingerutscht und dann habe ich das wirklich mühsam von der Hand in den Mund aufgebaut und bin auch diese vorsichtigen kleinen Schritte genauso gegangen, wie du es gesagt hast, weil ich natürlich wenig Wissen hatte und auch gar nicht die Wagnis hatte, jetzt vollen Schritten voraus, weißt du. Insofern habe ich wirklich sehr bedacht und sehr langsam meinen Weg gefunden. Man hätte den sicherlich auch anders gehen können. Man hätte auch mal vielleicht tatsächlich keine Vollkollektion machen können. Man hätte sich auf Accessoires konzentrieren können. Man hätte auch Männer schneller reinnehmen können. Man hätte auch, also es gibt ja 1000 Wege nach oben, sagt man so schön. Und ich habe den einen Weg, auf dem ich sitze, sozusagen Stück für Stück erklommen, so wie es mir und meiner Kapazität auch mit dem, was das Umfeld mir reinbietet, an Menschen, die das Ganze mit unterstützen, weil alleine kann ich theoretisch auch nichts. Und die Netzwerke in Berlin waren von Anfang an nicht so gegeben, um jetzt, es war ja kein Modestandort, in dem alteingesessene Schneider, Stofflieferanten oder Stoffhersteller oder egal was, also es war jetzt auch nicht so, dass du rechts, links jemanden fragen konntest, hey, wie funktioniert das und kann ich da mal drüber schauen? Also dementsprechend habe ich einfach, ja, bin ich einfach den Weg entlang gelaufen, der sich mir eröffnet hat. Und habe die Möglichkeiten genutzt, die ich dann wiederum durch das, was ich mitbekomme, wie es woanders funktioniert oder wie das Business funktioniert, habe ich versucht, das Bestmöglichste zu machen.
Lass uns nochmal zu den Anfängen zurückgehen. Du sagtest, du bist da so reingerutscht. Wie genau muss ich mir das vorstellen, Nilla?
Wie?
Ja, wie du da reingerutscht bist. Also ich meine,
Ich bin zum Water Aqua World und habe mich auf die riesen Wasserrutsche gesetzt, habe kurz runtergeguckt, dachte, okay, springst du in dieses kalte Wasser, ja oder nein? Habe nicht nachgedacht, bin auf die Rutsche und dann zup, war ich da unten schon angekommen und musste gucken, wie ich wieder hochkomme.
Das heißt, du hast angefangen zu entwerfen?
Naja, ich habe aufgehört und hatte so ein Orientierungsjahr. Ja. Sabbatical, wobei ich ehrlich gesagt mit Ende 20 ein Sabbatical ein bisschen überholt finde, kann aber natürlich jeder für sich entscheiden, wie er das bezeichnet. Ich hatte so mein Orientierungsjahr, wo ich nicht mehr wusste, hey, das, was ich bisher gemacht habe, inklusive meinem Studium und das, was ich danach gemacht habe, haben mich irgendwie nicht erfüllt oder haben immer Fragen offen gelassen. Nicht, dass ich jetzt nach fast 20 Jahren Lala Berlin keine Fragen offen
habe. Das wollte ich jetzt fragen, oh Gott, das wäre so schön.
Aber da hat sich dann halt irgendwie in diesem Orientierungsjahr bin ich irgendwie auf dem Flohmarkt gewesen, habe etwas entdeckt, was ich mochte und habe wieder angefangen, so ein bisschen kreativ zu stricken. Und über dieses Stricken, was dann tatsächlich ein Pulswärmer mit bunt geringelt war, und das fanden alle meine Freunde toll. Und dann fing ich an, Mützen zu stricken und Schals in bunt geringelten Farben. Und alle fanden es toll. Und dann, weißt du, dann ergibt sich das. Auf einmal bist du da jetzt schon nicht im kalten Wasser, aber du bist auf der Rutsche, ja. Und du rutschst und rutschst und rutschst und rutschst auf einmal immer tiefer rein, weil dann kommt der eine und sagt, ach, weißt du was, mach mir auch die Pulswärmer. Dann strickst du für deine Freunde. Die geben dir, was weiß ich, ein Essen aus, weil ich meine, so. Und dann hat der Freund zum Beispiel das angehabt, weil er im Sales-Bereich gearbeitet hat, im Vertrieb, während er Kunden bedient hat. Die gucken auf seine Hand und sagen, wie schön ist das? Und dann sagt er, ja, das ist von meiner Freundin. Dann kommen die wieder und sagen, hey, du solltest vielleicht daraus ein Label machen. Und out of a sudden stehst du schon auf der Messe, ja, und hast einen kleinen Stand. Ja, und so ergeben sich die Bausteine, die du dann sozusagen einen nach dem anderen gewollt, ungewollt, geplant, ungeplant aufeinandersetzt. Und auf einmal findest du dich wieder, wo du einen Businessplan schreibst und bei der Bank deinen ersten Kredit aufnimmst. Und auf einmal findest du dich wieder, dass du irgendwie ein kleines Ladengeschäft hast, das dir sozusagen eine tägliche Liquidität sichert, damit du in irgendeiner Form zumindest dich ernähren kannst, weil du ja in einem Betrieb oder in einem Industrie angelangt bist, wo du extreme Vorfinanzierungsebenen hast, Unsicherheiten, wie das Geld reinkommt, etc. pp. Und da muss ich natürlich sagen, dass mir mein Business-Studium, mein International Business dahingehend natürlich mit all den mit dem Grundwissen und der Basis, die ich da gelernt hatte, auch wenn ich es noch so dröge fand, hat mir da natürlich extrem zugespielt und mich da auch unterstützt, weißt du, zu wissen, was überhaupt Realität ist, warum ich überhaupt eine Finanzierung brauche, wie ich überhaupt Geld ausgebe, wie ich produziere, wie ich kalkuliere und was ich am Ende des Tages damit mache.
Und jetzt hältst du dich schon so, ja, voll. Und jetzt hältst du dich schon so lange.
Über Wasser?
Ja, naja, nein, du bist ja super erfolgreich. Wasser. Ja, nein, dein Kopf ist weit aus dem Wasser herausstrahlend, würde ich jetzt sogar sagen.
Wobei, als Unternehmerin hast du nie das Gefühl, dass du
ganz
weit raus bist. Und es ist ja auch eine Industrie, genau was ich vorhin gesagt habe, wir haben in den letzten 15 Jahren so einen immensen Wechsel auch gehabt, wie überhaupt alles funktioniert. Und nicht nur die Fashion, sondern überhaupt die Wirtschaft, beziehungsweise wie Produkte und der Verkauf von Produkten funktionieren, wie auf einmal eine Influencer-Welt auf einmal neben dir als Plattform Konkurrenz, wie auch immer du es bezeichnen lässt, neben dir steht und weißt du, also es hat sich so viel gewandelt, dass du natürlich auch diese ganzen klassischen Werdegänge gar nicht mehr so verfolgen kannst oder überhaupt als Fallbeispiel nehmen kannst.
Aber hat sich das für dich zu einem Vorteil herauskristallisiert, dass es eben so ist, wie es ist? Weil die These könnte ja auch sein, gerade kleinere Brands haben damit natürlich auch viel mehr, naja, Möglichkeiten, KundInnen also potenzielle oder halt bestehende, direkt zu erreichen?
Also ich glaube, ich war ein bisschen zu früh für genau das, was du ansprichst. Ich war ja zu früh, um jetzt direkt den Kunden anzusprechen über diese mediale Welt. Ich bin ja dann doch eher klassischer gewachsen. Ich habe
mit dem Laden und so?
Genau, Laden und dann hatte ich halt ganz klassischen Vertriebskanal vom Einzelhandel. Plus, dass ich auch immer einen Geist hatte, dass mir einen Widerstand im Geiste gegeben hat, den direkten Kanal zu wählen, weil ich fand, dass das irgendwie nicht fair war gegenüber der Welt, die schon existierte. Verstehst du auch?
Ja, total schöner Gedanke.
Weil auch wenn es ein leichterer Gedanke und schnellerer Weg wäre und immer noch ist, ja, ist eine Etappe im System auszulassen zum Eigennutz, machst du ja was kaputt. Ne? Das heißt, du würdest ja den Einzelhandel im Grunde genommen untergraben und dann direkt machen, was ja viele machen. Ich will auch niemanden da angreifen. Da stand ich mir zum Beispiel lange im Weg. Und für mich war es, hey, diese Kunden haben die letzten Jahre etwas aufgebaut, woran wiederum viele Arbeitsplätze hängen und auch Menschen, die dann wiederum das auch konsumieren. Also wenn du jetzt anfangen würdest, und so würden das ganz viele machen, dann stirbt ja im Grunde genommen ein Teil dieses Wirtschaftszweiges aus, was auf die Zukunft, glaube ich, nicht so positiv Auswirkungen hat. Insofern bin ich eher so diesen klassischen Vertriebsweg auch gegangen, über Einzelhandel und Kunden. Und die auch sozusagen genauso klassisch, wie ich also auch traditionell aufgewachsen bin, auch eine Kommunikation zu hegen, als auch eine Verbindung aufzubauen. Ja, das heißt, das war eher mein soziales Netzwerk als das virtuelle soziale Netzwerk, wo du viele von diesen Menschen ja nur über einen Algorithmus und über digitale Erfassung im Grunde genommen kennst, aber keinen richtigen Austausch hast.
Kann ich total nachvollziehen.
Und das waren jetzt nicht die Gedanken, die ich damals hatte, aber die kann man als Erkenntnis natürlich heute relativ schnell zusammenfassen, wie es läuft und was wichtig oder unwichtig ist. Oder für mich, ich bewundere manchmal die es komplett anders machen, oder ich bin ein bisschen offener, sagen wir mal jetzt in der Zwischenzeit, dem Thema gegenüber und finde das irre, was teilweise junge Labels mit einem Schwung erreichen können und haben innerhalb von, weiß ich nicht, von einem Jahr 270 Milliarden Follower. Ich habe jetzt mal übertrieben mit den Milliarden. Oder ein paar Nullen mal da wegnehmen. Nichtsdestotrotz ist es ja, die schaffen ja Communities, vor allem wenn sie jung sind und wissen, wie das funktioniert. Diese Chancen habe ich nicht genutzt und hatte ich auch nicht, weil dazu war ich wiederum zu früh dran. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, natürlich.
Es kam so, sag ich mal, ich würde sagen, vor 10 Jahren fing es ja an, aber so 6, 7 Jahre, wo das jetzt so aktiv in eine andere Richtung sich schwingt. Ich weiß auch nicht, wie nachhaltig ich das finde. Nachhaltigkeit hat ja auch damit zu tun, wie lange etwas währt und warum du es machst. Ich war auch nie die Person, die gedacht hat, ich mache jetzt mal eine schnelle Nummer und mache jetzt mal schnell die Mark und sag dann ciao. Weil ich das irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich habe da immer das Gefühl, ich will mich selber nicht betrügen und ich will auch keinen anderen betrügen. Also kann ich jetzt nicht irgendwie eine schnelle Mark machen mit einem Produkt, woran ich nicht glaube, und es einfach mal schnell zack, zack raushauen.
Ja, ganz, ganz spannende Gedanken, die du da hast. Also es geht ja im Kern auch um Solidarität Business.
Natürlich. Es geht ja auch darum, dass man nicht einfach wie eine Walze über alle Köpfe drüber rollt und sagt, hier komme ich und der Rest ist mir scheißegal. Es geht ja darum, dass man mit Achtsamkeit mit seiner Umwelt und den Menschen umgeht, die da schon existieren, und jedem seine Existenzberechtigung auch zuspricht und guckt, dass man sich da drin Platz schaffen kann, ja, ohne Menschen auszubeuten oder auszuradieren oder einfach drüber zu gehen. Das das ist, glaube ich, nicht so ganz meine Art, auch wenn man so impulsiv ist, laut ist, so wie du das jetzt auch an mir hörst und manche denken würden, du, die ist ja eine Walze. Nein, man hat schon eine gewisse Sensibilität beziehungsweise auch Gedanken, die genau dahin führen, wie kann man in der Gemeinschaft zusammen am besten existieren und leben. Mhm. Und miteinander statt gegeneinander und einfach ist mir egal. Oder ja, auch Nachahmer, ich verstehe das, ich verstehe das gut. Ich habe jetzt gerade letztens gesehen, es gibt ein Tuch, das sieht genauso aus wie unseres. Da denke ich mir, sag mal, was soll denn das? Ja? Mhm. Und aus Hamburg wirklich exakt ein Dreieckstuch mit unserem Muster, aber anders. Also genau so aufgebaut, aber anders halt. Mhm. Ich mir denke, du, also, ja, viel Glück. Ja? Da hat mir meine Freundin gezeigt, meinte, die gehen wir jetzt an, da schickst du deinen an. Ich so, weißt du was? Viel Glück. Wenn sie glaubt, dass das das Richtige ist, dann let her go. Ja, lass sie ihr Glück probieren, ist okay. Kann ich nicht ändern, aber ich würde immer gucken, dass ich irgendwas Individuelles irgendwie schaffe und mein Alleinstellungsmerkmal heraushole und nicht versuche, irgendwas einfach eins zu eins zu kopieren, was erfolgreich ist. Hm. Aber das ist ja auch so eine Generationsgeschichte im Business jetzt, weißt du? Verstehe ich auch, habe ich auch Verständnis, nur ich bin's nicht. Sag
was. Ich weiß nicht, ob das ein Generationenthema ist oder vielleicht sogar eine Frage des Mutes. Also was ich an der Kunst und da zählt das, was du ja tust, auch dazu, also an schöpfenden Tätigkeiten immer total schätze, ist dieser eine Moment, das hat mir meine Künstlerin gesagt, dieser eine Moment, wenn du das erste Mal rausgehst mit deinem Kunstwerk, was auch immer es ist, da zeigst du dich so transparent, du lässt ja eigentlich in deine Seele blicken. Ne? Mhm. Und dann sozusagen, ja, also das ist ja so ein ganz intimer Moment eigentlich. So, und ich weiß nicht, also ich habe da total viel Respekt vor, so rauszugehen und so einen großen Teil von sich auch zu zeigen. Und umso schöner finde ich es auch, dass du dann nicht nur diesen Teil zeigst, sondern eben auch zulässt, dass du halt einen anderen Weg wählst. So. Und also diesem Impuls seins vielleicht auch widerstehst, den deine Freundin hatte, so im Sinne von, da müssen wir jetzt irgendwas tun, sondern einfach auch es gehen lässt. Aber dafür muss man ja auch mutig sein und sich des eigenen Wertes bewusst sein. Warst du schon immer so mutig, Lena?
Ich finde so witzig, dass du über Mut sprichst. Ja. Ich habe nicht gedacht, dass das was mit Mut zu tun hat, sondern eine Einstellung. Also es ist
das auch.
Eine Einstellung, wie ich mit dem Leben und mit bestimmten Sachen umgehe. Und ich habe halt leider immer zu allem eine Meinung. Manchmal nervt es auch.
Dich selber?
Ja, mein Gott, ja, das bricht auch manchmal weg zu. Ja, klar, manchmal nervt es auch, weil du hast natürlich eine Meinung und dann bildest du dir auch eine Meinung und verurteilst aber auch Menschen in dem Augenblick, wo du eine Meinung bildest, weißt du? Also du, die Meinung entsteht ja, indem du irgendwie dir was anguckst und dann sagst du, das mag ich oder mag ich nicht aus dem und dem und dem Hintergrund. Und manchmal nervt es mich auch, weil ich vielleicht zu schnell urteile. Also versuche ich da doch mit Bedacht eher ranzugehen und lieber dreimal für mich drüber nachdenken, vielleicht auch mal ein bisschen die Klappe halten und mal zuhören und gucken, ob die Meinung, die ich am Anfang eigentlich verurteilend vielleicht hatte, sich revidiert und ich das irgendwie für mich klarstelle. Mhm,
klar, klar.
Aber mit der Entscheidung, das auch ruhen zu lassen, ist vielleicht auch eine Sache, die mit dem Alter oder mit der Erfahrung zu tun hat, sich nicht gleich wieder in irgendetwas reinzusteigern.
Ja.
Ich meine, ich brauche meine Kraft für andere Sachen.
Muss ja, voll.
Und wenn die jetzt damit erfolgreich wird, was soll ich da denn im Wege stehen? Jeder hat doch irgendwie am Ende des Tages auch verdient, erfolgreich zu werden, wenn er eine gute Idee hat. Und in dem Augenblick denke ich mir nur, das ist jetzt keine gute Idee, weil die Idee gab es jetzt schon. Aber wenn sie glaubt, dass sie mit der Idee weiterkommt, dann ist doch okay. Mhm, verstehst du, was ich meine?
Ja, also, total.
Und dann will ich es aber auch nicht abwerten, weil vielleicht hat sie damit tatsächlich dreimal so viel Erfolg wie ich.
Ja.
Auch gut.
Ja.
Ja, dann ist es halt so.
Ja, nein, aber weißt du, den Mut, den finde ich, der liegt in der Entscheidung zu sagen, ich mache jetzt nicht das, was vielleicht alle tun.
Ach so.
Ja. In dem Mut zu sagen, ich bin jetzt vielleicht in gewisser Weise tatsächlich ein bisschen wertekonservativ. Im Sinne von
wertekonservativ.
Wertekonservativ.
Oh, danke.
Ja, oder? Trifft es das? Also findest du dich darin selber wieder?
Ja, wahrscheinlich. Ja, ich bin ja mit vielen Sachen konservativ und wahrscheinlich ja in einer Gesellschaft, in der viele Werte verloren gehen, auch Werte, die wir vielleicht teilweise als nicht so gut empfinden, wie zum Beispiel Religion, hat für mich auch Werte, auch wenn ich jetzt nicht religiös bin, aber der Glaube als solches ist ja etwas, was auch verloren geht. Insofern, ja, würde ich dir wahrscheinlich zustimmen, was mit konservativen Gedanken gut zu tun hat.
Ja, und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, total. Also basierend auf Werten. So, ne? Nicht Nein zu allem, aber zu sagen, okay, das sind meine Werte und nach diesen Werten möchte ich auch mein Unternehmen entwickeln und ich bleibe mir da selbst treu, egal wie viel Widerstand kommt oder Gegenwind oder wie oft die Leute sagen, du musst jetzt aber mal, keine Ahnung, Influencer-Kooperationen machen oder was man halt alles so. Ja,
weil ich dir jetzt sagen muss, Melli, da knickst du schon auch natürlich. Erstens veränderst du dich, ja. Mhm. Also, wir reden ja jetzt hier von einer Zeitspanne schon von fast 20 Jahren, als ich angefangen habe, überhaupt das erste Stricknadel in der Hand zu halten oder mich angemeldet habe, bis jetzt. Das heißt, auch, es gibt ja auch eine Werteverschiebung, das bleibt nicht starr, weil du entwickelst dich und Gott sei Dank, also ich finde, meine Entwicklung ist eher positiv als negativ, weil man ja so viel dazulernt und dann ergibt sich, okay, das und das und dann ist ja auch in einem Business, gibt es Situationen, wo du Entscheidungen triffst, die du vielleicht vorher in der Form nicht getroffen hattest, weil es Situationen gibt, die, da musst du halt eine andere Entscheidung treffen, ja. Kannst nicht immer zu 100%, ich bin nur so ehrlich, weil ich muss das genauso ausholen, damit genau ich wieder damit glücklich bin, dass ich das auch relativieren kann, dass es tatsächlich auch mal was gibt, was du vielleicht nicht am nächsten Tag, aber vielleicht 5, 6 Jahre später anders denkst und auch anders fühlst, ja, und auch anders machst. Ich denke allerdings, das A und O bleibt relativ gleich und das ist mit mir ehrlich ins Gericht gehen im Sinne von, ich möchte mich immer wieder im Spiegel angucken können und sagen können, hey, das ist richtig und du verarschst dich nicht selber. Also du belügst dich nicht, ja. Mhm. Und solange ich das machen kann, fühle ich mich eigentlich ganz gut.
Lella, wenn du sagst, du wünschst dir mehr Individualität, ich meine, das ist so witzig, diese Werte, auf der einen Seite Werte konservativ, auf der anderen Seite ist deine Mutter ja sehr, sehr bunt. Ne? Ist auffallend, es hat Prinz, all diese Sachen. Was ist Individualität für dich und wie kann ich die vielleicht auch im Business zeigen, ohne jetzt mich zu verkleiden? Ist es dann wirklich, der Mono-Look ist ja auch gerade total angesagt. Was ist für dich Individualität?
Also Momo ist ein super Beispiel. Da hieß es ja, alle laufen, also diese grauen Männer. Wir sind jetzt die grauen Männer, die Gesellschaft der grauen Männer. Alle sehen fast gleich aus, identitätmäßig, ja, also jetzt nur vom Aussehen. Was ich mir wünschen würde, ist, dass meine Tochter mit 14 sagt, weißt du was, ich will keine Northwave-Jacke, weil die hat jeder an, also ziehe ich was anderes an. Mhm. So war ich vielleicht ein bisschen. Mich hat es genervt, wenn alle das Gleiche anhatten und sobald alle das Gleiche anhatten, wollte ich komplett was anderes haben. Mhm. Ich wollte meinen eigenen Look haben und ich wollte eigen aussehen. Und jetzt auf meine Mode zurückzukommen, die ja bunt ist, ich finde, du kannst das ja alles komplett für dich stylen, wie du möchtest. Du kannst es eklektisch stylen, sodass nichts miteinander zusammenpasst und trotzdem eine Harmonie ergibt, aber du kannst das auch irgendwie alles down stylen, indem du tatsächlich jetzt, sage ich mal, einen Anzug oder so nimmst, aber vielleicht nur ein buntes Oberteilchen drunter hast, ja. Also beim Styling und bei der Identitätsklärung deiner eigenen Person ist es ja so, ja, was will ich? Will ich genauso aussehen wie alle anderen oder will ich mich eigentlich in dem, was ich anhabe, wohlfühlen, aber trotzdem gut aussehen? Kannst aber auch irgendwie das so machen, dass es irgendwie ziemlich cool aussieht, elegant oder einfach so wow und etwas Neues mit sich bringt, weil du irgendwo da was gewagt hast, was man vielleicht so sonst nicht so sieht. Oder eine Kombination gemacht hast, die es so vielleicht nicht gibt. Mhm. Ja?
Wo du dann wieder rausstichst aus den grauen, ich hoffe, es sind nicht nur Männer mittlerweile, sondern auch Frauen. Aber ja, schon klar.
Das Bild ist
ein Momo-Bild. Ja, natürlich, ich habe es natürlich auch gelesen. Das war damals das Bild und das hat mich auch total beeindruckt. Sag mal, du sagst ja auch so, dass deine... Also die Auseinandersetzung mit deinen eigenen Wurzeln bis heute wirklich so ein treibender Motor für dich bist als Designerin. Du bist, glaube ich, mit 9 nach Deutschland gekommen, ne? Genau. So, und inwiefern ist das immer noch so ein Treiber für dich?
Naja, einmal treibt es natürlich, also sage ich mal jetzt designmäßig, habe ich ja viel dieses ganze Muster und diese ganzen Prints, auch die Farben und so, das habe ich ja irgendwo so aus meiner Heritage her mitgenommen und bin ja nicht in Schwarz oder Weiß aufgewachsen, sondern ich bin kulturell mit sehr vielen Farben aufgewachsen, mit sehr vielen Gerüchen, mit sehr vielem Dekor, mit sehr viel Liebe zu Handfertigkeiten als auch zum Detail, ja. Und das ist mir dann, das fällt mir tagtäglich immer mehr auf, wenn du dich natürlich mit deiner eigenen Kultur beschäftigst und siehst, weißt du, wie lange es alleine schon dauert, bis sie irgendwie ihre Gerichte kochen und wie viele Farben da reingemischt werden, damit es dann irgendwie attraktiv aussieht, wenn sie es irgendwie servieren, ja. Und all das, habe ich das Gefühl, ist natürlich eine Fläche gewesen, von der ich nicht nur gezerrt habe, sondern in der ich groß geworden bin und es einfach mit mir trage, ja, unbewusst. Als auch die Muster. Und dann hat sich das auch natürlich Teil der Identität von Lala Berlin entwickelt, wo wir dann auch thematisch dann auch immer wieder auf die Wüste eingegangen sind oder auch wieder zurück in meine Heimat mit Teppichen oder auch, ich meine, der Kufir wird auch häufig benutzt, den ich ja auch aus dem Straßenbild von den Kurden kenne und so weiter und so fort. Also es ist immer wieder irgendwie eine Thematik, die ich damit aufnehme und es trotzdem versuche zu modernisieren. Und im Look würde ich sagen, ist es genau das, was ich meinte, dass man versucht, eine neue Silhouette zu schaffen oder etwas Altes mit was Neuem irgendwie zu modernisieren und irgendwie neu zu machen oder klassische Must-Haves wie ein Trenchcoat neu zu definieren etc. Aber das hat natürlich auch mit der Auseinandersetzung der Mode und wie man auch mit Mode und dem, was man tut, auch umgeht. Also das ist jetzt, dass du da auch natürlich immer wieder einen Impuls brauchst, dass es was Neues ist und etwas, was du aber kennst, aber trotzdem irgendwas Neues hat, was dich reizt, es haben zu wollen.
Was inspiriert dich so, Leila, zu deinen Designs? Wo holst du die Inspiration?
Naja, in der Zwischenzeit ist es ja relativ einfach, weil man hat ja von morgens bis abends dieses Instagram, auch ich. Mein Algorithmus ist ganz witzig, weil wenn du jetzt auf die Lupe gehst, siehst du 80% Essen. Vorher waren es natürlich Influencer, Models etc. pp. Aber das ist ja schon auch eine Inspirationsquelle, weil das macht dir dein Leben irrsinnig leicht. Du brauchst schon fast nicht auf die Straße zu gehen. Aber natürlich ist auch das Straßenbild eine Inspiration, Bücher. Manchmal sitzt du im Flieger und blätterst ein Magazin durch und siehst irgendwas und kommst auf eine Idee. Also es ist ja alles irgendwie auf einmal ja inspirativ. Ich gucke wahnsinnig viele Serien, die inspirieren mich auch, gerade so 70s-Serien oder so Original. Ich habe gerade eine gesehen, die fand ich super, die hat in den Anfang der 80er gespielt. Mega, mega Setting. Und dann ging es da um so einen Pelztypen und Pelze, das war alles so mondän. Das war die Zeit, in der ich nach Deutschland gezogen bin, Anfang der 80er. Die hatte ich so in meinem Kopf und da fand ich auch die Mode ziemlich prägnant und prägend für mich. Also eigentlich inspiriert einen doch alles. Also es wäre ja auch schade, wenn dich eigentlich das Leben, in dem du lebst, nicht inspirieren würde, weil dann bist du ja schon eingestaubt und fast tot.
Ja, und das passt doch zu dem, was du anfangs gesagt hattest, im Sinne von, du hast Möglichkeiten gesehen und du hast sie dann halt auch sozusagen ergriffen, ne? Ja. Und wahrscheinlich ist es mit der Inspiration auch nichts anderes, wenn man offen durchs Leben geht und die Augen aufhält, dann kann es wahrscheinlich auch mal der Blumenstrauß sein oder der Mensch oder ein Lächeln, wo du denkst, ach, das ist ja ein interessanter, weiß ich nicht, was auch immer, ein interessanter Hinweis auf der Suche nach Inspiration.
Ja, und dann ergibt sich ja, weißt du, ich meine, guck mal, inspiriert dich, ja, es inspiriert mich, dass wir in dieser liberalen Welt leben, ja, wo alles möglich ist und für jeden auch die Toleranz auch gezeigt wird, was ja auch wichtig ist, weil das ja auch so viele Jahre überhaupt nicht beachtet wurde, so dass du dann auch natürlich diese Unisex-Ebene von der Mode nochmal eine ganz andere Wichtigkeit bekommst, ja, wenn du dir jetzt unseren Online-Shop anguckst oder auch unsere Motive. Natürlich haben mich tausendmal Jungs gefragt und es war immer für mich schwierig, weil es ist immer irgendwo ein anderer Körper gewesen, ein anderer Markt gewesen, aber jetzt kann man das schon machen, ja. Klar ist es egal wer es tragen will, der kann es tragen, wenn er da reinpasst. Verstehst du, was ich meine? Dass man nicht mehr so umdenken muss, dass man sagt, ja, das ist für den Jungen und das ist für das Mädchen. Nee, das ist gerade die Person selber, was sie anzieht. Also, und so sehe ich das auch mit dem, was wir tun und was wir machen. Wer sich darin wohlfühlt und für sich irgendwie eine schöne Ebene gewinnt, da bin ich doch froh, dass er es anzieht oder sie.
Schön, ist ein schöner Grundgedanke, eben auch da zu sagen, ja, lass uns Grenzen abbauen, lass uns dafür sorgen, dass Grenzen verfließen oder zerfließen, so sagt man, glaube ich, und ja, einfach mehr Miteinander schaffen.
Naja, klar, ich merke das ja auch an mir, wie festgefahren man selber ist und wie man aufgewachsen ist mit bestimmten Bildern und die man aber eigentlich überhaupt nicht so haben wollen würde. Und deswegen bin ich so dankbar, dass das so passiert in den letzten, sag ich mal, 8 Jahre extremer, ne, oder die letzten 5 Jahre noch extremer mit dieser ganzen Bewegung, dass gesprochen, gestritten und aufgeklärt wird, dass auch diese konservativen, alteingefahrenen Geister, wie ich mich vielleicht in dem Falle bezeichne, wobei ich schon wesentlich moderner bin als viele andere um mich herum, auch mal kapieren, was sie versäumt haben oder was sie unbeachtet gelassen haben oder wo sie selber beurteilend einfach etwas in eine Schublade gesteckt haben, ohne drüber nachzudenken, was sie da eigentlich machen, ja. Und das finde ich eigentlich ziemlich schön und führt einen ja in eine sehr weltoffene Zukunft und in eine schöne Welt, in der viel mehr Toleranz hoffentlich allgegenwärtig ist, als sie bisher war. Ich hoffe es.
Danach kann nichts mehr kommen, aber ich will noch eine Runde mit dir spielen, Leila. Und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz.
Okay, wir versuchen es mal gucken, ob ich es kapiert habe.
Ja, du.
Manchmal kapiere ich nichts.
Dann machen wir es halt nochmal, tut nicht weh. Also, erste Frage. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
Also mein größtes Erfolgserlebnis ist gar nicht so lange her, weil das ist erst Anfang dieses Jahres gewesen. Meine Tochter hat bei mir Praktikum gemacht und ich war so stolz wie noch nie, dass ich ein Kind geboren habe, das mir das wiedergibt, mit so viel Stolz auf sie drauf gucken zu können.
Was liest du gerade?
Hund, Wolf, Schakal von Behzad Karim Khani.
Was ist dein persönlicher Kraftort?
Mein persönlicher Kraftort ist zurzeit aktuell mein Bett, weil da verbringe ich gerne Zeit und schlafe gerne, vor allem sonntags lange. Und das gibt mir Kraft, weil es einfach schön ist. Herrlich. Da freue ich mich auch jedes Mal, wenn ich irgendwie zu lange weg war oder auf Reisen war, freue ich mich so richtig auf mein Zuhause und vor allem auf mein Bett.
Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten 6 Monaten?
Ich muss euch ehrlich sagen, also ich habe mit den Hormonen wahnsinnig zu kämpfen und das ist eine Herausforderung, der du eigentlich so nicht gewachsen bist, weil du überhaupt nicht darauf vorbereitet bist. Dass die einschlagen und du manchmal oder meistens nicht mehr das bist, wer du bist und dass du reagierst auf einmal ganz anders, als du vorher gewöhnt warst zu reagieren.
Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt?
Schwierig zu sagen. Also meine Mitarbeiter, würde ich sagen.
Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals?
Fast alle. Was sagen ja auch immer, alle bereuen nichts. Don't regret. Je ne regrette rien, bla bla. Ja, also irgendwie gibt es doch Situationen, die hättest du gerne anders gemacht und hättest du auch gerne mal gar nicht gemacht.
Was war dein größtes Learning in den letzten 2 Jahren?
Ist nochmal die Achtsamkeit mit dir selber und deiner Umwelt und dem, was um dich herum ist, was aber so ein bisschen verschwindet durch die Hormone, die dich dann irgendwie doch wieder machen lassen, was sie wollen. Das heißt, alles, was du gelernt hast, hast du aber auch relativ schnell vergessen, weil die Wolke irgendwie alles verschlägt.
Klingt anstrengend und herausfordernd.
Das ist, ich sag's dir, aber darüber redet ja in unserer Branche auch keiner, auch bei Empowerment-Gesprächen und all das, weißt du gerade, was Frauen, weißt du, die einen haben Glück, die anderen nicht. Ich habe jetzt tatsächlich, sage ich mal, in dem Falle Pech, weil bei mir ist es extrem, so habe ich das jetzt bei meinen Freunden nicht mitbekommen Und kann natürlich auch an dem Stresslevel liegen, den man untersetzt ist die ganze Zeit während einer Unternehmung. Aber ich muss sagen, das hat mich ganz schön herausgefordert, die letzten 1,5 Jahre. Vieles von dem, was passiert ist, hat mich herausgefordert.
Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
Die Ungerechtigkeit der Menschheit, die Machtgier. Also das sieht man ja jetzt im Iran, wie das ist. Also wenn ich es ändern könnte, würde ich es ändern, dass Menschen an Menschen denken. Und zwar so, dass man zusammen auf der Welt existieren kann und sich irgendwie diese Welt gemeinsam teilen kann, dass es allen gut geht.
Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
Da bin ich vielleicht Humanist. Ich möchte, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. Und ob Mann, Frau oder egal was, finde ich, sollten wir uns gleichberechtigt behandeln und miteinander irgendwie im Konsens sein, statt gegeneinander zu sein und nicht zu diskretieren, sondern eher respektieren. Und ich glaube, das ist etwas, was mir wichtig ist.
Vielen Dank, Leila. Das wirkt nach. Vielen Dank für dieses sehr, sehr lebendige und mitreißende Gespräch. Du hast jede Menge Power und das sieht man nicht nur in deinen Entwürfen, sondern man hört es auch. Und das finde ich ganz, ganz schön. Schön, dass du ja so offen mit uns geteilt hast.
Sehr gerne.
Das war's wieder für diese Woche. Female Business, der Nushu Podcast. Du hast ihn ausgehört. Und ich habe noch eine große Bitte. Und zwar ist es so, wir brauchen Bewertungen bei Apple Podcasts und auch bei Spotify. Das ist super wichtig, damit unsere Themen noch mehr Gehör finden. Also wenn du gerade eine Sekunde oder auch Zeit hast, dann switch einfach rüber in deine Podcast-App und lass uns 5 Sterne da. Ist ein Minimalaufwand und bedeutet uns maximal viel. Alles Gute für dich, deine Melli.